Ja, in der Sommerzeit sind wir angekommen. Ja, mittendrin in der Sommerzeit sind wir eigentlich. Wir merken, dass das einige Leute unterwegs sind, aus Japan sogar zu uns gekommen sind, aus Tschechien. Andere sind gerade hier von Vena weggegangen und sind gerade unterwegs auf Reisen. Viele sind aber auch einfach hier geblieben. Wir sind ja eine Gemeinde, die nicht ganz so mit den Schulferien verbunden ist. Deswegen ist das ja ein bisschen anders als in anderen Gemeinden. Aber nächsten Sonntag sind wir haben es gehört, auch auf Reisen in der Grafschaft Bentheim unterwegs, besuchen unsere Schwestergemeinde in Nordhorn und wollen dann den Tierpark dort besuchen. Da bin ich auch noch nicht gewesen. Mal gucken, wie das so wird. Ich freue mich drauf, mit euch zusammen unterwegs zu sein. Wenn man unterwegs ist, dann hat man ein Ziel vor Augen und in der Regel wird das Ziel dann auch erreicht und an dem Ort, den man dann erreicht, kann man gute Erfahrungen machen. Ja, geht gerne dahin, wo ihr hingehört. Genau. Und wenn man dann da angekommen ist, wo man hin will, ob das im Jumpstart ist oder woanders, dann gibt es etwas zu entdecken. In der Natur kann man Dinge entdecken, an besonderen Orten kann man Dinge entdecken und das bewegt uns dann. Wer kennt das nicht, auf einem hohen Berg vielleicht zu stehen und hinabzuschauen ins Tal oder am Meer zu sein und die Weite des Horizonts auf sich wirken zu lassen. Man kann auch in Städten inspiriert werden, dann wenn man ganz moderne Gebäude vielleicht sieht und sich inspirieren lässt von dem, was da entsteht in einer neuen Stadt. Oder in alten Gebäuden kann man sozusagen die Jahrhunderte noch einmal nachwirken lassen und sich wundern darüber, dass diese Gebäude immer noch da stehen, nachdem sie all das erlebt haben, was passiert ist in der Weltgeschichte in der Zwischenzeit. Also, wenn man unterwegs ist, dann wird unser Geist wach, man kann Dinge aufnehmen, wird inspiriert, entdeckt etwas und bekommt neue Lebensenergie. Dafür haben wir Urlaubszeiten und das ist gut so. Menschen sind eigentlich schon immer unterwegs gewesen. Nicht immer war das touristisch so. Es gibt auch religiöse Reisen, Pilgerreisen, Wallfahrten gab es und gibt es schon immer. In der Bibel gibt es auch solche Wallfahrten und Pilgerreisen. Auch Wallfahrtslieder kann man finden. Jesus ist als 12-Jähriger schon unterwegs gewesen, hat eine solche Wallfahrt mitgemacht, ist von Nazareth nach Jerusalem gepilgert. Das sind 140 Kilometer, die er überwunden hat. Mit einer solchen Wallfahrt geht es dann nicht nur darum, mal etwas Neues zu sehen und etwas zu entdecken und mal rauszukommen. In einer Wallfahrt machen sich Menschen bewusst auf den Weg, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ihr Unterwegssein hat auch schon geistliche Bedeutung. Am Zielort entfaltet sich dann besonders eine spirituelle, geistliche Kraft, wenn man erreicht hat, wo man hin wollte, dieses Ziel erreicht hat. Ein besonders schönes Pilgerlied finden wir in dem Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe, wird da gebetet. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und das singen die Wallfahrtenden unterwegs auf ihrem Weg und nähern sich dem Ziel Jerusalem. Was da ganz natürlich auf dem Weg von irgendwo nach Jerusalem erlebt wurde, das Unsichere auf dem Weg und das Erhebende am Tempelberg, das wird vor die eigenen Augen gebracht, aber auch ins eigene Herz genommen und zu einem Gebet formuliert. Und man wird dabei für die individuelle Lebensreise sensibel, denn wir sind ja nicht nur äußerlich unterwegs, sondern auch innerlich unterwegs, wenn wir im Leben unterwegs sind. Wir reden ja auch von unserem Lebenslauf, den wir haben. Innerlich sind wir unterwegs durch unsere Lebensgeschichte. So ist das. Mit unserem Leben sind wir auf dem Weg und wollen wohin, wollen ankommen, wollen einen Ort finden, an dem wir zu uns selbst und bestenfalls auch zu Gott kommen können. Diese alte Form des Unterwegsseins liegt ja wieder voll im Trend. Menschen gehen auf den Jakobsweg zum Beispiel oder sind auch auf anderen Pilgerrouten unterwegs. Hier in Ostfriesland kann man übrigens auch pilgern. Das geht dann über Klosterstätte Ilo hinweg zum Beispiel und dann kann man unterwegs sein und pilgern in Ostfriesland. Eine Wallfahrt oder eine große Pilgerreise hatte auch der alte Prophet Jesaja einmal vor seinem inneren Auge. Allerdings plant er diese Pilgerreise nicht und die ganze Geschichte scheint auch nicht ganz unmittelbar bevorzustehen. Jesaja hat eher eine Sicht eine Vision von etwas. Und was er da sieht, ist schon etwas sehr Besonderes. Ich lese den Predigtext für den heutigen Sonntag aus Jesaja 2, ab Vers 1. Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat über Juda und Jerusalem. In fernen Tagen wird der Berg des Hauses des Herrn fest gegründet sein, der höchste Gipfel der Berge und erhoben über alle Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns in seinen Wegen unterweise und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn vom Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird für Recht sorgen zwischen den Nationen und vielen Völkern Recht sprechen. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speere zu Winzermessern. Keine Nation wird gegen eine andere das Schwert erheben und das Kriegshandwerk werden sie nicht mehr lernen. Haus Jakob, kommt und lasst uns gehen im Licht des Herrn. Wie das mit Visionen so sein kann, sie scheinen mitunter nicht ganz von dieser Welt zu sein. Und so ist das auch mit der Vision von Jesaja. Wie soll das denn eigentlich gehen? Der Tempelberg überragt alle anderen Berge. Und ganz faktisch, damals und auch immer noch, kann man über das Kidron-Tal in Jerusalem hinwegschauen, dort in Jerusalem eben, und dann erhebt sich dort ein anderer Berg, der Ölberg. Der hat 809 Meter und ist damit 65 Meter höher als der Tempelberg. Und wir kennen noch ganz andere Berge, die Zugspitze zum Beispiel, den Mont Blanc, den Kilimanjaro oder den Mount Everest. Da soll der Tempelberg in Jerusalem also höher liegen als alle diese Berge. Und alle Nationen sollen dann also dahin strömen, damit Gott sie unterweist und sie seinen Ratschlägen dann auch Folge leisten. So etwas hat die Welt noch nicht gesehen. Und trotzdem beginnt dieser Text ganz realistisch. Da wird das Wort, das da geschaut wurde, diese Vision eben, von einem ganz natürlichen Menschen gesehen. Jesaja, der Sohn des Amoz, ein bekannter Mensch. Und was er da sieht und was gesagt wird, trifft auch ganz besondere und beschreibbare Adressaten. Juda eben mit der Hauptstadt Jerusalem ist im Blick. Das Haus Jakob ist angesprochen. Ein Volk mit seinem festen Platz in der Weltgeschichte. Was werden sie da wohl gedacht haben, als sie hörten, was da von Jesaja weitergegeben worden ist? Sie kannten ihr Land doch. Ihr Hügelland, in dem sie gelebt haben. Und vor allem kannten sie auch die politischen und militärischen Verhältnisse ringsumher. Im Alten Testament lesen wir von den Assyrern zum Beispiel, von Babyloniern, von Ägypten. Das waren alles wirklich starke Kräfte damals. Militärisch und auch politisch und religiös auch, mit ausgeprägten Kulten. Und dagegen sollte dann Juda, dieses kleine Ländchen, ein Ort sein, wo alle Nationen und Völker hinströmen sollten und freiwillig nach dem Rat Gottes fragen würden und danach dann auch leben sollten. Das ist kaum vorstellbar. Und dann hören wir da von einem Frieden, der sich Bahn brechen soll. Man hat vermutet, dass unser Text in einer Zeit entstanden ist, als die Judäer schon wieder aus dem Exil, in das sie vertrieben worden waren, zurückgekommen sind in ihr eigenes Land. Natürlich kamen da Friedensgefühle auf. Eine neue Zeit bricht an. Jetzt wird's wieder gut werden, könnten sie gedacht haben. Aber Schwerter zu Pflugscharen, Speere zu Winzermessern, das ist schon wirklich ambitioniert. Kennt man die Weltgeschichte ohne Waffen? Das Kriegshandwerk soll nicht mehr gelernt werden. Und was haben sich nicht für Kriege angeschlossen über Jahrhunderte hinweg? Einer löste den anderen ja quasi ab, bis in unsere Zeit. Falsch gesehen, Jesaja? Gut gebrüllt, Löwe aus Juda, aber ohne viel Inhalt? Ich denke, so schnell lässt sich dieser Text nicht abtun, diese hellstrahlende Vision, die Jesaja gesehen hat. Ist nämlich nicht nur von ihm überliefert worden. Mit einigen Abweichungen findet man sie auch beim Propheten Micha wieder. Die sogenannte Völkerwallfahrt zum Zion gibt es auch bei Jeremia und bei Zacharja und selbst in den Psalmen kann man sie nachlesen. Von einer friedlichen Zeit mit Waffenvernichtung liest man auch in dem Psalm, auch bei Hosea kann man etwas dazu finden. Da lebte eine alte Hoffnung und diese alte Hoffnung wurde ausgesprochen, sie wurde aufgeschrieben, sie wurde überliefert. Die Leute haben davon geredet und haben davon gehört und haben es auf sich wirken lassen. Jahrhundertelang über Kulturen hinweg bis jetzt, bis heute. Heute hören wir sie wieder. Diese Worte von der Aufrichtung eines Friedensreiches und von einer Zeit, in der sich Menschen ausrichten auf Gott und in seinen Pfaden gehen wollen. Wir lesen diese Worte als Christinnen und Christen. Natürlich lesen wir sie auch zusammen mit unseren Mitmenschen aus dem Judentum, mit den Jüdinnen und Juden. Sie haben auch ihre Auslegung zu diesem Text. Und zuallererst gilt ihnen ja dieser Text auch. Und wesentliche Stränge unserer Auslegung verbinden sich auch miteinander, der jüdischen und christlichen Auslegung dieses Textes. Und trotzdem kann man sie auch aus jüdischer Perspektive speziell lesen und aus christlicher Perspektive kann man sie auch wahrnehmen. Mit unseren jüdischen Mitmenschen von heute sehen wir keine besonders friedlichen Zeiten in unseren Tagen. Jedenfalls nicht im globalen Maßstab. Und in Israel-Palästina schon mal gar nicht. Da gibt es nicht nur Schwerter und Speere, da gibt es auch Panzer und Bomben und Drohnen und Jagdflugzeuge und Kriegsschiffe. Waffen wurden nicht zu friedlichen Zwecken umgeschmiedet. Sie wurden vielmehr weiterentwickelt, sie wurden verheerend eingesetzt. Gerade am 6. und 9. August wird in Japan an die Vernichtung durch die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki gedacht. Gerade insofern ist es interessant, Leute aus Japan hier heute mit uns zu haben. Und wir sind mit unseren Gefühlen auch bei euch und eurem Volk und der Vernichtung, die dort gewesen ist. Wie damals sehen wir auch heute politische, militärische und ökonomische Mächte am Werk. Sie heißen nicht mehr Babylon und Assur. Wir kennen ihre Namen. Und ob alles, was da entschieden und durchgesetzt wird, nun das Ergebnis eines Hörens auf Gott ist und der Unterweisung des Gottes aus Jerusalem, das darf man wohl nicht nur nicht bezweifeln. Es ist ganz offensichtlich so, dass es anders ist. Trotzdem, von allen Ecken der Welt richten sich Menschen auf das, was da in Jerusalem aufgerichtet wurde. Als Symbol richten sie es in den Völkern rund um den Globus in ihren Gotteshäusern auf. Sie tragen es vor sich her und auch an ihren Revers und manchmal auch um ihren Hälsen. Es wird künstlerisch gestaltet und in Siegeln verwendet. Hier in unserem Gottesdienstsaal leuchtet es uns entgegen. Das Kreuz Christi. Ja, es gibt sie schon, diese Hinwendung zu dem, der von sich sagte, ich bin das Licht der Welt und ich bin der Weg. Es gibt sie, Menschen, die sich ganz in ihrer jeweiligen Gegenwart und in ihren zeitgeschichtlichen Verhältnissen orientieren. Und im Wort orientieren steckt das Wort Orient. Das kommt vom lateinischen Wort oriri und oriri heißt aufgehen und gemeint ist der Aufgang der Sonne. Und die Sonne geht im Osten des römischen Imperiums auf, in dem Latein gesprochen wurde. Und da im Osten des römischen Imperiums liegt Jerusalem. Orientierung ist damit die Sicht nach Jerusalem, die Sicht auf Christus, der dort gekreuzigt, gestorben und begraben wurde. Und der am dritten Tage auferstand von den Toten. Daran orientieren sich Menschen in aller Herren Länder, Nationen und Völkern. Von da, wo sie es tun, wo sie sich orientieren an diesem Kreuz aus Jerusalem, bricht sich auch etwas von dem Frieden Bahn, der vom alten Propheten Jesaja gesehen wurde. Man denke beispielsweise an unseren Bruder, den Baptistenpastor Martin Luther King in den USA. Oder auch an die Revolution der Kerzen bei uns hier in Deutschland. Da, wo Menschen sich auf Christus ausgerichtet haben und so in seinem Licht Lebenswege für sich erkannten, da, wo sie sich auf den Weg gemacht haben, wo sie willig waren, diesen Weg auch unter die Füße zu nehmen und loszugehen, da ist etwas wahr geworden von dem, was Jesaja geschaut hat. Herr, zeige mir deinen Weg und mach mich willig, ihn zu wandern. Das ist ein ganz altes Gebet, das Birgitta von Vadstena prägte. Vadstena, das ist ein kleiner Ort am Westrand des Wettersees in Schweden, weit ab von Jerusalem. Was sich da aber in der Lebensgeschichte dieser Birgitta abspielte, war so etwas wie eine Verwirklichung dessen, was Jesaja viele hundert Jahre vor ihr geschaut hatte. Birgitta wurde 1303 in der Nähe von Uppsala geboren und starb 1373 in Rom. Sie war Tochter und auch Frau eines Lagmanns, also eines Chefs von der Verwaltung und Rechtsprechung in ihrer damaligen Zeit in Schweden. Sie war auch Hofmeisterin am schwedischen Königshaus und erzog dort unter anderem Königin Blanka von Namur. Birgitta war eine Visionärin. Sie erhielt besondere Eingebungen von Gott. Und eine dieser Eingebungen war auch die Gründung eines Klosters. Darauf gehen die sogenannten Birgittenklöster zurück. Die gibt es auch heute noch an verschiedenen Orten dieser Welt, eines ganz in unserer Nähe sogar in Bremen, in der Altstadt dort. Birgitta zog sich aber nicht nur ins klösterliche Leben zurück, sondern sie blieb politisch aktiv und versuchte im Hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich zu vermitteln und hatte dabei sogar einigen Erfolg. An ihrem letzten Wohnort in Rom entstand nicht nur eine klösterliche Gemeinschaft, sondern auch ein Ort für Obdachlose und Arme und außerdem ein Ort für Pilger aus dem Norden, wobei wir wieder beim Pilgern wären. Weil ihr Lebenswerk wirklich europäische Dimension hat, wurde sie vom Papst Johannes Paul II. 1999 zusammen mit Katharina von Siena und Edith Stein zur Schutzpatronin Europas ernannt. Mit solchen Dingen können wir als Freikirchler wenig anfangen, aber es zeigt auf, dass diese Frau eine ganz prägende und grenzüberschreitende Bedeutung gehabt hat und immer noch hat. Ich erzähle das euch alles nicht nur, weil ich Birgitta von Vadstena immer als eine inspirierende Frau empfunden habe und ihr Wirken mich immer mal wieder begleitet hat auf meinem eigenen geistlichen Weg. Oder vielleicht auch, weil dieses Gebet, was sie damals gesprochen hat, ein Leitgedanke meines Lebens ist. Und weil sie eben aus Schweden kommt, dem Land, in dem ich so viele Sommer verbracht habe, viele Reisen dorthin unternommen habe und im Land unterwegs war. Wegen diesen Dingen sage ich das nicht, sondern ich finde es viel wichtiger, dass im Leben von Birgitta Aspekte unseres Textes von Jesaja zusammenkommen. Was Jesaja erhält, das erhält sie auch, nämlich eine Vision, eine Beauftragung von Gott. Dabei hat sie nicht nur kirchliche Verhältnisse im Blick, das hat sie übrigens auch im Blick gehabt. Sie hat auch politische, sogar militärische Dinge im Blick gehabt und hat diese Dinge angesprochen. Und das als Frau in ihrer Zeit, das ist etwas Besonderes. Und sie betet dieses wunderbare Gebet und darin erbittet sie nicht nur die Wegweisung von Gott. Das könnte man ja tun, dass man Wege von Gott erbittet. Aber sie weiß, dass diese Wege mitunter nicht leicht zu gehen sind. Und deswegen betet sie weiter, mach mich willig, diesen Weg, den du mir zeigst, dann auch zu wandern, zu gehen. Gezwungen und aufgesetzt könnte dieser Weg nämlich mitunter sehr anstrengend werden. Aber wenn Gott sie willig machen würde, dann würde sie ihn gehen können, mit der Kraft Gottes. Und dann wäre er auch Gutgeber für sie. Und im Vertrauen zu ihrem Gott betet sie um diese Willigkeit, diese Bereitschaft, den Weg Gottes für ihr Leben zu gehen. Ihr Gebet ist wie eine Antwort auf das, was Jesaja sagt. Die Völker werden nach Jerusalem ziehen und damit Gott erkennen. Und sie werden sich von Gott unterweisen lassen, in seinen Wegen unterwiesen werden. Und sie werden bereit werden, seine Pfade dann auch zu gehen. Herr, zeige mir deinen Weg, mach mich willig, ihn zu wandern. Die Vision lebt. Jedenfalls kann sie lebendig sein, da wo wir uns dahin orientieren, wo unser Herr Jesus uns mit dem ewigen Gott in Gemeinschaft gebracht hat. Wo wir uns orientieren am Kreuz von Jerusalem. Vertrauensvoll dürfen wir uns an Gott wenden, mit der Bitte, dass er uns unseren Weg zeigen möge. Und wie oft hat er es nicht schon getan? Er hat Menschen den Weg gewiesen, hat ihnen gezeigt, wo ihre Lebensreise langgehen soll und wo sie langgehen kann. Und manchmal hat er sie auch willig gemacht, diesen Weg zu folgen. Heute haben wir ein Beispiel dafür, in dem Ela hier ihren Dienst annimmt in dieser Gemeinde. Auch er hat sie einen Weg gezeigt. Und sie geht ihnen. Ela, wo bist du eigentlich? Ich sehe dich gerade gar nicht. Da bist du. Ja, genau. Das ist so ein Beispiel, dass Gott Lebenswege zeigt und Menschen bereit sind, diesem Weg auch zu folgen. Wo das passiert, wo immer das passiert, wird etwas von der Vision von Jesaja wahr. Im Leben der Birgitta von Vadstena, im Leben von Martin Luther King, im Leben derer, die sich im Geist des Evangeliums in die Leipziger Straßen begeben haben. Und in deinem und in meinem Leben, wo wir uns inspirieren lassen von Gott, uns Wege zeigen lassen und dann auch bereit sind, Schritte zu gehen auf diesem Weg, weil er uns willig gemacht hat, ihn zu gehen. Da, wo wir uns öffnen für die Orientierung am Kreuz von Jerusalem, da, wo wir uns öffnen für Gottes Wege in unserem Leben, da, wo wir willig gemacht werden, ihn dann auch zu gehen, da wird etwas wahr von Jesajas Vision. Damit ist die Endzeiterwartung Jesajas noch lange nicht erfüllt. Aber sie ist doch schon Realität geworden. Sie hat ihren Anfang schon längst genommen und entwickelt sich durch die Zeit hindurch. Jesaja sagt noch in Erwartung der hellen Zeit, die er für die Zukunft gesehen hat, Haus Jakob, kommt und lasst uns gehen im Licht des Herrn. Umso mehr kann das für uns gelten, heute Morgen hier, Gemeinde Vena, komm, lass uns gehen im Licht des Herrn. Und du selbst, als Mensch, der du bist, öffne dich für die Begegnung mit dem lebendigen Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist und das Licht der Welt ist. Gewinne in seinem Licht Orientierung. Verbinde dich mit dem Herrn Jesus, der ja selbst der Weg ist, und gehe auf seinem Weg voran, auf deiner Lebensreise. Amen.